think it would be profitable if I just read through the note outlines that you have.
Ich denke, es wäre gut, wenn wir als Einstieg kurz den mittleren Abschnitt auf Seite 12 der Studienhilfe lesen würden. Das soll eine Einstimmung sein. Anschließend machen wir dann weiter. Kapitel 7, 11. Darauf haben wir bereits hingewiesen, da nach Ablauf des levitischen Priestertums ein weiterer Priester eingesetzt werden musste, wird deutlich, dass die Leviten nicht die endgültigen Priester Gottes waren. Das ist eine der wichtigsten Wahrheiten, die im Hebräerbrief hervorgehoben wird. Mein Kommentar zu 7,12: Der Bund des Gesetzes und das levitische Priestertum sind voneinander abhängig. Sie stehen oder fallen gemeinsam. Daher ruft eine Veränderung des Letzteren, also des levitischen Priestertums, auch eine Veränderung von Ersterem, also des Bundes des Gesetzes, hervor. Auch das ist wieder außerordentlich wichtig, da es eine Aussage über den Status des auf dem Gesetz beruhenden Bundes trifft. Mein Kommentar zu 7,13: Derjenige, der die Prophezeiungen über das Priestertum des Melchisedek erfüllte, kam nicht aus dem Stamm Levi. Mein Kommentar zu 7,14: Die Prophetien des Alten Testaments offenbarten, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen wird. Hier werden in diesem Zusammenhang zwei alttestamentliche Passagen zitiert. Aber in Psalm 110, 1-4 wird vorausgesagt, dass der Messias auch ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks sein werde. Deshalb haben wir hier also die Offenbarung, dass der Messias sowohl König als auch Priester sein würde, was unter dem levitischen Priestertum unmöglich war und deshalb eine ganz neue Ordnung erforderte und das Priestertum Melchisedeks wieder neu einsetzt oder wieder in den Vordergrund rückt, weil Melchisedek im Gegensatz zu den Leviten sowohl König als auch Priester war. Mein Kommentar zu Vers 15 bis 17 lautet: Das levitische Priestertum beruhte auf natürlichen Voraussetzungen. A. Nachkomme Levis. B. Ohne körperliche Mängel. Hierzu haben wir Bibelstellen zitiert. Das Priestertum Melchisedeks beruhte auf der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Er bleibt Priester bis in Ewigkeit. Er hat ein Leben, das nicht zerstört werden kann, was sich natürlich in Jesus, in dessen Auferstehung, erfüllte. Dann lesen wir noch, was hier zu Vers 18 und 19 steht. Es wird demnach auf eine zweifache Veränderung hingewiesen. Zuerst eine negative, dann eine positive. Die negative Veränderung, der Bund, der auf dem Gesetz und dem levitischen Priestertum beruhte, wird aufgehoben, weil er den Erfordernissen nicht gerecht wurde. Und dann die positive Veränderung, die Einführung einer besseren Hoffnung, die direkten Zugang zu Gott verschafft. Das ist einer der wichtigen Schwerpunkte des Hebräerbriefs, die Tatsache, dass wir direkten, persönlichen Zugang zu Gott haben. Als nächstes der Kommentar zu den Versen 20 bis 22. Die Bestätigung des Priestertums Jesu durch den Eidschwur Gottes ist ebenfalls Beweis dafür, dass es dem der Leviten, das nicht durch einen Eidschwur bestätigt wurde, überlegen war. Und dass somit auch der Bund, den dieses neue Priestertum garantiert, dem Gesetzesbund überlegen war. Nun kommen wir zu Vers 22, den ich zunächst vorlesen möchte. So ist Jesus auch der Garant oder Bürge eines besseren Bundes geworden. Es war ein besseres Priestertum und ließ einen besseren Bund in Kraft treten, der auf besseren Verheißungen beruhte. Hier erscheint zum ersten Mal eines der Schlüsselworte, die wir in unserer Studienhilfe aufgelistet haben, nämlich das Wort Bund. Ich denke, es wäre an dieser Stelle sinnvoll, noch einmal uns diese Auflistung mit Schlüsselworten in unserer Studienhilfe auf Seite 9 vor Augen zu führen. Das vierte Wort, das auf Seite 9 erwähnt wird, ist Bund. Hier seht ihr, dass bis Kapitel 7 der Bund kein einziges Mal erwähnt wird, dann jedoch in den Kapiteln 7, 8, 9 und 10 sehr häufig vorkommt. Er kommt insgesamt 16 Mal vor. Wenn man sich die anderen Worte ansieht, die mit dem Bund im Zusammenhang stehen, nämlich Opfer und Blut, stellt man fest, dass das Opfer das erste Mal in Kapitel 5 erwähnt wird, aber im Grunde auch erst in Kapitel 7, 8, 9 und 10 in den Vordergrund rückt. Blut wird zum ersten Mal im 9. Kapitel erwähnt, dann jedoch sehr häufig in den Kapiteln 9 und 10. Aber auch in Kapitel 11, 12 und 13. Es kommt insgesamt 21 Mal vor. Damit wird deutlich, dass Bund, Opfer und Blut aufs Engste zusammenhängen. Wo wir das eine finden, finden wir auch die anderen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon einmal erzählt habe, aber das steht mir noch sehr lebendig vor Augen, obgleich es auf das Jahr 1944 zurückgeht. Damals war ich in Palästina, wie es damals noch hieß. Ich war in einem Krankenhaus auf dem Ölberg, das heute ein lutheranisches Hospital ist und sich im sogenannten Augusta-Victoria-Gebäude befindet. Ich beschloss, mir selbst Hebräisch beizubringen und besorgte mir eine hebräische Bibel und eine hebräische Grammatik. Ich hatte kein Wörterbuch, aber ich hatte natürlich meine englische Bibel. Ich fing in 1. Mose 1,1 zu lesen an, wo ich etwa 4 Jahre zuvor in meiner englischen Bibel zu lesen begonnen hatte, und aus irgendeinem Grund bewaffnete ich mich dabei mit 3 farbigen Buntstiften, einem blauen, einem grünen und einem roten. Ich kann es mir heute gar nicht mehr erklären, aber ich beschloss, mir beim Lesen 3 Themen zu unterstreichen. Bund mit Blau, Opfer mit Grün und Blutvergießen mit Rot. Ich habe keine Ahnung, was mich bewog, mir ausgerechnet diese 3 Themen auszusuchen. Aber ich stellte sehr schnell fest, dass ich überall dort, wo ich das Blau brauchte, auch das Grün brauchte. Und überall dort, wo ich das Grün brauchte, brauchte ich auch das Rot. Es gibt keinen Bund ohne ein Opfer und es gibt kein Opfer ohne Blutvergießen. In meiner Einfachheit, wie der Mann, der aufs Geratewohl seinen Bogen spannte und König Ahab zwischen die Ritzen seines Panzers traf, stolperte ich über eine der elementarsten Offenbarungen der ganzen Bibel. Ein Bund erfordert ein Opfer und ein Opfer erfordert Blutvergießen, was mit der Hingabe eines Lebens einhergeht. Was uns seither deutlich geworden ist und was aus dem Hebräerbrief klar ersichtlich ist, ist die Tatsache, dass all diese Dinge einen Priester erfordern, der sie ratifiziert, garantiert und wirksam macht. Das ist im Wesentlichen ein zentraler Teil der Offenbarung des Hebräerbriefs. Ich möchte an dieser Stelle auch noch sagen, dass der Hebräerbrief, was seine Analyse betrifft, zu den schwierigeren Büchern der Bibel zählt. Wenn ihr ihn bisher als schwierig empfunden habt, dann lasst euch nicht entmutigen. Ich denke, ich habe ihn im vergangenen Jahr mindestens 50 Mal durchgelesen und dabei jedes Mal wieder etwas entdeckt, das ich beim vorigen Mal nicht entdeckt hatte. Wir haben ein ziemlich großes Projekt gestartet, als wir den Hebräerbrief angepackt haben. Ich bin mir sicher, einige von euch untersuchen inzwischen bildlich gesprochen schon die Blasen an ihren Füßen und fragen sich, wo sie nur herkommen. Nun, es geht euch einfach wie Leuten, die sich auf einen Marathonlauf begeben, ohne jemals vorher auch nur eine Meile gelaufen zu sein. Also lasst euch nicht entmutigen. Wir gehen nun weiter zu Hebräer 7, 23 bis 24. Ich übersetze die Stelle wieder aus dem Stegreif, aus dem Griechischen. Und jene sind einerseits viele Priester geworden, weil sie durch den Tod davon abgehalten wurden, weiterzumachen oder zu bleiben. Sie waren alle dem Tod unterworfen. Keiner von ihnen konnte länger Priester bleiben, als sein Leben dauerte. Ja, er konnte nicht einmal sein ganzes Leben lang Priester sein, da er ja erst mit 30 Priester werden konnte. David senkte dieses Alter später dann auf 20. Deshalb waren sie nur für eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne Priester. Vers 24. Doch dieser, das ist derjenige, der nach der Ordnung Melchisedeks ist, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein Priestertum, das nicht auf einen anderen übertragen wird. Das ist ein recht kompliziertes Wort. Ich denke, in verschiedenen Bibelübersetzungen heißt es einfach nur, er hat ein dauerhaftes oder permanentes Priestertum oder er hat sein Priestertum auf Dauer. Doch das griechische Wort bedeutet eines, das nicht auf einen anderen übertragen oder weitergegeben wird. Sein Priestertum ist dauerhaft, unveränderlich, ewig. Hier wird ein Kontrast aufgezeigt. Die levitischen Priester waren viele, weil jene, die starben, kontinuierlich von anderen ersetzt werden mussten, die ihrerseits auch wieder starben. Doch Jesus hat als Priester nach der Ordnung Melchisedeks ein unveränderliches, ewiges Priestertum, das niemals auf einen anderen übergeht. Gehen wir nun weiter zu Vers 25 und damit zu einem, wie ich meine, der schönsten Verse der ganzen Bibel. Daher kann er auch, und nun kommt ein Begriff, den man auf verschiedene Weise übersetzen kann, jene bis in Ewigkeit erretten oder völlig erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er immer lebt, um für sie Fürbitte zu leisten. Das ist eine sehr wichtige Schlussfolgerung. Wir haben nun sehr komplexe Gedankengänge hinter uns und es könnte nun gut sein, dass wir inzwischen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, weil wir so viele verschiedene Punkte herausgearbeitet haben. Aus diesem Grund haben wir hier eine zentrale Schlussfolgerung über diesen Hohepriester. Er kann all jene bis in Ewigkeit und völlig erretten, die durch ihn zu Gott kommen. In der englischen King James Bibel heißt es, er kann bis zum Äußersten erretten, und ich denke, das ist die Übersetzung, die niemand mehr verbessern kann. Als ich in London noch Straßenveranstaltungen abhielt, sagten wir immer, Jesus rettet vom Untersten zum Äußersten. Wir sahen viele Beispiele für eine derart radikale Veränderung. Ich erinnere mich dabei immer an einen Mann, der gerade im Begriff war, Selbstmord zu begehen, als er auf der Straße einen jungen Mann Zeugnis geben hörte. Er wurde davon so gepackt, dass er die ganze Nacht hindurch etwa 12 Stunden lang rastlos in den Straßen Londons herumging. Gegen 8 Uhr morgens kniete er am Straßenrand nieder und gab sein Herz dem Herrn. 2 Tage später kam er zu mir, als ich gerade predigte. Dieser Mann ist für mich immer ein wunderbares Beispiel dafür, dass niemand so weit weg ist, dass Gott ihn nicht mehr retten könnte. Es gibt keine Situation, aus der Gott einen Menschen nicht erretten könnte, weil er immer lebt, um für sie Fürbitte zu leisten, kann er jeden aus allem erretten. Das ist die Prinz-Version. Er kann sie völlig erretten, in geistlicher, seelischer, körperlicher und finanzieller Hinsicht, in jedem Bereich des Lebens und in jeder Intensität. Er kann es. Wir müssen stolz auf unseren Hohepriester sein. Wir brauchen einen weiten Blick für seine Größe und seine Barmherzigkeit. Denn wenn wir sehen, wie groß er ist, gibt es kein Problem in unserem Leben, von dem wir uns besiegen lassen müssen. Mich beeindruckt auch, wie wichtig dieser Dienst der Fürbitte ist, in dem Jesus unser Vorbild ist. Wenn man sich die Zeitspannen im Leben Jesu vor Augen führt, kommt man zu einem sehr aufschlussreichen Fazit. 30 Jahre als Sohn eines Zimmermanns, kein Dienst in der Öffentlichkeit, sondern nur ein vollkommenes Familienleben. 3,5 Jahre Dienst in der Öffentlichkeit, sehr dramatisch und sehr vollmächtig und etwa 2000 Jahre Fürbitte. Das sollte uns, wie ich meine, helfen, unsere Wertigkeiten richtig einzustufen und unsere Schwerpunkte zu setzen. Machen wir nun weiter mit Vers 26 und 27. Das ist auch wieder ein Beispiel für eine sehr komprimierte Textaussage, wo sehr viel mit sehr wenigen Worten ausgedrückt wird. Denn ein solcher Hohepriester war auch für uns angemessen. Und dann werden die Dinge aufgezählt, warum er für uns angemessen war. Heilig, unschuldig, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die anderen Priester, zuerst für seine eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn dies hat er getan, als er sich selbst ein für alle Mal dargebracht hat. Sehen wir uns in der Studienhilfe kurz diese Liste der Voraussetzungen an. Interessanterweise sind es wieder mal 7. Ich habe das nicht so arrangiert, dass es 7 werden, es sind einfach 7. Im Hebräischen ist fast alles in siebener Gruppen eingeteilt. Alles, was mit dem Priestertum zusammenhängt, bildet siebener Gruppen. Als erstes ist er heilig, von Natur aus und nicht durch Weihe. Es ist wichtig, das festzuhalten. Aaron wurde heilig gemacht, indem er geweiht wurde. Jesus musste nicht heilig gemacht werden, da er nie etwas anderes war als heilig. Sehen wir uns kurz einmal die Weihezeremonie an. Merkt euch Hebräer 7 ein und schlagt 2. Mose 28, 36 folgende auf. Dort heißt es: Und stelle aus reinem Gold ein blumenförmiges Stirnblatt her und graviere darauf mit Siegelgravur ein: Heiligkeit dem Herrn. Das hänge an eine Schnur aus violettem Purpur, so dass es sich am Kopfbund befindet. An der Vorderseite des Kopfbundes soll es sein. Das erste, was man sah, wenn man auf Aaron zuging, war dieses strahlende, goldene Stirnblatt an der Vorderseite seines Kopfbundes. So sei es auf der Stirn Aarons, damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israels heiligen werden, bei allen Gaben ihrer heiligen Dinge. Und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Ich möchte diesen 38. Vers noch einmal aus der englischen New International Version lesen. Es wird auf Aarons Stirn sein und er wird die Schuld tragen, die die heiligen Gaben, die die Israeliten weihen, mit sich bringen. Was auch immer ihre Gaben sein mögen. Es wird ständig auf Aarons Stirn sein, damit sie vor dem Herrn annehmbar seien. Als wir dieses Kapitel gemeinsam studierten, wies ich darauf hin, dass die Gaben, die das Volk Gottes brachte, nicht aufgrund deren eigener Heiligkeit akzeptiert wurden, sie wurden aufgrund der Heiligkeit ihres Hohepriesters akzeptiert. Sie musste auf seiner Stirn sein. Es war nur ein Bild, eine Vorschau auf Jesus. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Gaben und unsere Opfer nicht aufgrund unserer eigenen Heiligkeit angenommen werden. Sie werden aufgrund der Heiligkeit Jesu angenommen. Er musste heilig sein. Das ist die erste Voraussetzung, um Priester zu sein. Gehen wir zurück zu der Liste mit den sieben Voraussetzungen. Er war auch sündlos. Das griechische Wort bedeutet, dass er nie irgendjemandem Schaden zugefügt hat. Sehen wir uns in diesem Zusammenhang kurz zwei Schriftstellen an. Zunächst haben wir in Jesaja 53, 7-9 das berühmte prophetische Porträt des leidenden Gottesknechts, die vielleicht vollständigste Prophetie über Jesus und die Sühne, die man in der Heiligen Schrift finden kann. Es heißt hier über ihn: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Trotz allem, was gegen ihn gesagt und getan wurde, hat er sich nie revanchiert, er hat nie zurückgeschlagen. In diesem Zusammenhang fällt mir gerade eine Passage aus dem 1. Petrusbrief ein. Sie steht zwar nicht in der Studienhilfe, aber wir könnten sie dennoch kurz aufschlagen. 1. Petrus 2, 21 folgende: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist doch ein sehr tiefschürfender Gedanke, nicht wahr? Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Das ist wie ein Kommentar zu der zweiten in der Studienhilfe genannten Voraussetzung, nämlich sündlos. Er hat nie Böses mit Bösem vergolten. Er hat nie zurückgeschlagen. Er hat seinen Peinigern und Verfolgern nie etwas Böses gewünscht. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an ein Schild in einem französischen Zoo. Darauf stand ein Wort, das nicht ganz leicht zu übersetzen ist. Es lautet auf Französisch méchant. Man könnte vielleicht sagen bösartig. Auf dem Schild stand noch: Dieses Tier ist bösartig, es verteidigt sich, wenn es angegriffen wird. Jesus war nicht so. Als er angegriffen wurde, verteidigte er sich nicht. Das ist mit dieser Aussage hier gemeint, dass er sündlos sein musste. Hierzu auch noch die Aussage von Pontius Pilatus in Johannes 19,4. Das ist das Fazit der von Pilatus durchgeführten Gerichtsverhandlung gegen Jesus. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurkleid. Ich glaube, das haben wir bereits besprochen, das sind zwei Symbole für einen Fluch, die Dornen und der Purpur der Distel. Und er spricht zu ihnen: Siehe, der Mensch. Der einzige Mensch, der alles war, was Gottes Wunsch zufolge der Mensch sein sollte. Es ist interessant festzustellen, dass Pilatus sehr häufig prophetische Aussagen traf. Glaubt nicht, jemand könne nur dann prophetisch sein, wenn er ganz bewusst prophezeit und weiß, dass er dabei dem Herrn dient. Pilatus war prophetisch, obwohl er nichts über den Herrn wusste. Ich möchte euch von einer persönlichen Erfahrung berichten. Manchmal spricht Gott zu dir durch eine Person, die den Herrn gar nicht kennt. Sei bereit, auf ihn zu hören, wenn er das tut. Manche Dinge, die im Laufe meines Lebens zu mir gesagt wurden und mir haften blieben, stammten von Menschen, die den Herrn nicht kannten. Aber ich wusste, dass der Herr durch sie zu mir sprach. Machen wir weiter in Johannes 19,6. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Interessant ist auch, und hierin ist Jesus uns erneut Vorbild, dass unser Leben von vielen verschiedenen Menschentypen bestätigt werden muss. Es reicht nicht aus, unsere Glaubensgeschwister zu beeindrucken. Jesus hatte das Zeugnis des römischen Statthalters: Ich finde keine Schuld an ihm. Dieses Zeugnis ist für die Ewigkeit festgehalten worden. Er hatte auch das Zeugnis eines Verräters, denn nachdem Judas ihn verraten hatte, sagte dieser: Ich habe unschuldiges Blut verraten. Judas war 3,5 Jahre lang tagtäglich bei ihm gewesen und auch er musste die absolute Makellosigkeit und Fehlerlosigkeit Jesu anerkennen. Manchmal bringt Gott dich vielleicht mit sehr seltsamen Menschen zusammen und du fragst dich: Was mache ich hier nur? Doch vielleicht musst du ein Zeugnis von den Lippen dieser Menschen bekommen. Ich selbst bin ein Beispiel dafür. Vorab möchte ich euch noch eine Bibelstelle nennen, nämlich Römer 14. Das alles war für mich eine sehr eindringliche Realität, als ich Soldat der britischen Armee war, weil ich mich in der Armee bekehrte. Ich hätte es mir niemals so ausgesucht, weil ich fast ein ganzes Jahr lang ein sehr gottloses Leben geführt hatte und dann errettet wurde. Gott sagte nicht zu mir: Jetzt bist du fromm, ich werde dich aus dieser Situation rausholen und dich in eine nette Schule stecken, wo Prediger ausgebildet werden und dir einen schwarzen Talar anziehen. Er sagte stattdessen: Bleib, wo du bist und zeig ihnen den Unterschied. Glaubt mir, ich lebte jeden Tag mit ihnen. Ich konnte ihnen nicht entkommen. Vor allem, als ich in der Wüste war, gab es keine Möglichkeit, diesen unangenehmen Fluchsoldaten zu entkommen. Ich dachte mir: Ist es überhaupt möglich, in einer solchen Situation mein Zeugnis aufrechtzuerhalten? Damals hatte ich noch nicht sehr viele religiöse Worte, in die ich mein Zeugnis hätte kleiden können. Und eine der Schriftstellen, auf die ich damals stieß, war Römer 14,17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem, dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Gott zeigte mir Folgendes: Wenn du Gerechtigkeit und Friede und Freude hast, wirst du letztendlich von denen, mit denen du zusammenlebst, für gut befunden werden. Und ich habe dieses Zeugnis schriftlich bekommen, denn als ich nach 5,5 Jahren aus der britischen Armee entlassen wurde, wurde in meinem Militärbuch, das ich noch heute habe, auch mein Charakter bewertet. Hierbei gibt es verschiedene Abstufungen, und ich bekam die höchste Bewertung, nämlich beispielhaft. Ich habe, was mein Zeugnis als Christ betrifft, nie Kompromisse gemacht. Manchmal gab es sogar Situationen, in denen ich 3 meiner befehlshabenden Offiziere meinen Tadel in gewisser Weise direkt ins Gesicht sagte, und zwar unter anderem deshalb, weil ich den Eindruck hatte, die Vorgesetzten würden den Männern nicht genügend Informationen zukommen lassen. Der Offizier in Palästina sagte zu mir, sie ruinieren ihre Karriere, wenn sie in diesem Land aus der Armee entlassen werden. Und dann fügte er hinzu, wenn ich wüsste, wie ich ihnen Einhalt gebieten könnte, würde ich es tun. Ich sagte nichts, aber ich war für meine eigenen Dokumente verantwortlich und hätte ihm 3 verschiedene Möglichkeiten sagen können, wie er mir hätte Einhalt gebieten können, aber das habe ich nicht getan. Und dann war da noch der befehlshabende Offizier im Sudan. Ich wollte eigentlich gar nicht darauf zu sprechen kommen, aber einer meiner wenigen glorreichen Einsätze war in diesem kleinen Militärhospital in einer Wüste im östlichen Sudan. Ich hatte die Verantwortung für die einheimischen Arbeiter, die das Hospital sauber halten und ähnliche Aufgaben erledigen mussten. Der Vorarbeiter der Einheimischen war ein Sudanese namens Ali. Er war Moslem. Sie alle waren Moslems, weil es in der ganzen Gegend nichts anderes gab als Moslems. Ali war verrufen. Er zweigte von den Löhnen, die Männer, die ihm unterstanden, bekamen, immer etwas für sich selbst ab. Er trank und er war ein Raufbold. Die muslimische Religion gestattet es nebenbei bemerkt nicht, sich zu betrinken, aber das war eben eine seiner Sünden. Ali und ich wurden Freunde. Ich wollte diese Geschichte eigentlich gar nicht erzählen, denn sie ist ziemlich lange. Es war recht bemerkenswert, wie wir Freundschaft schlossen. Er sprach Soldatenenglisch, ein Englisch, das ich hier unter euch gar nicht sprechen könnte. Er hatte es von britischen Soldaten gelernt, und das war die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizierten. Dann begann ich, Arabisch zu lernen. Eines Tages unterhielten wir uns und er sagte mir, er glaube, dass es Satan gibt. Ich sagte, ich glaube auch, dass es Satan gibt. Ob ihr es glaubt oder nicht, das war unser Berührungspunkt. Wir glaubten beide, dass es Satan gibt. Später, als er einmal krank war, betete ich für ihn. Ich hatte das noch nie zuvor getan und der Herr heilte ihn. Nun wollte er mehr wissen, woraufhin ich mir ein Johannesevangelium in der englischen King James Version besorgte. Jeden Tag, als wir uns trafen, um die täglichen Aufgaben der Arbeiter zu besprechen, begannen wir damit, dass ich ihm einen kurzen Abschnitt aus dem Johannesevangelium vorlas und dabei den Text aus der King James Version ins Soldatenenglisch übersetzte. Dann bot er mir an, mir beizubringen, wie man ein Kamel reitet. Und wer von euch schon einmal als Tourist in Israel war, ist vielleicht schon mal auf einem Kamel geritten, das man ruhig gestellt hat, damit es einem nichts ist, etwas ganz anderes. Ich lernte bei ihm, wie man so ein Kamel reitet, und eines Tages ritten wir hinaus in die umliegenden Hügel, um ein Picknick zu machen. Da ich auch für die Essensrationen verantwortlich war, konnte ich das so arrangieren. Es war unter anderem auch meine Aufgabe, die Milch zu inspizieren, die vom Kuhhirten vor Ort angeliefert wurde. Wir hatten den Verdacht, dass er die Milch mit Wasser verdünnte. Die Ärzte hatten ein Gerät, mit dem man das spezifische Gewicht bestimmen konnte. Man steckte es in die Milch und je nachdem, wie hoch es schwimmt, kann man das spezifische Gewicht von Milch bestimmen. Als der Hirte mit seinem Eimer kam, steckte ich dieses kleine gläserne Gerät hinein und es ging zunächst nach oben und nach unten. Argwöhnisch beobachtete er mich dabei, weil er wusste, dass auf diese Weise irgendwie sein Betrug ans Licht kommen würde, aber er wusste nicht wie. Wenn das Gerät nicht hoch genug schwamm, sagte ich, nimm sie wieder mit, so nehmen wir die Milch nicht. Dann fanden wir Haare in der Milch, Haare von der Kuh natürlich. Die Ärzte sagten, es sei nicht gesund, Haare in der Milch zu haben. Ich sagte zu ihm, ich gebe dir Gazestoff. Damit kannst du die Milch abseihen. Ich gab ihm den Gazestoff und erklärte ihm ganz vorsichtig, wie er die Milch abzusein hätte. Etwa 3 oder 4 Tage lang bekamen wir Milch ohne Haare drin. Nebenbei bemerkt, probierte ich an ihm jeden Tag mein Arabisch aus und dann waren wieder Haare in der Milch. Ich sagte zu ihm, was ist nun wieder los? Er war sehr ernst und schließlich kam er mit der Wahrheit heraus. Er sagte auf Arabisch, El Baka Akalo, die Kuh hat ihn gefressen, den Gazi-Stoff. Nun zurück zu Ali. Wir saßen bei unserem Picknick und er sagte, dort ist Wasser. Am Fuß des Hügels kam ein schmutziges, schwarzes Rinnsal heraus und dann schaute er mich an und sagte, ihr Weißen trinkt dieses Wasser nicht. Ich sagte, ich werde es trinken. Er fragte nach, warum trinkst du es, wenn es die anderen nicht trinken? Ich sagte, in der Bibel heißt es, wenn man etwas Tödliches im Namen Jesu trinkt, wird es einem nicht schaden. Ich werde es im Namen Jesu trinken. Er hatte noch nie etwas vom Namen Jesu gehört. Ich trank das Wasser und beeindruckte ihn damit sehr. An diesem Tag las ich ihm aus Johannes 3 vor, wo es darum geht, wiedergeboren zu werden. Der Heilige Geist schoss einen Pfeil in sein Herz, als ich diese Worte las. Als wir auf unserem Rückweg auf unseren Kamelen saßen, sagte er die ganze Zeit, was ist denn damit gemeint, wiedergeboren sein, was ist damit gemeint? Ich sagte, Gott gibt dir ein neues Herz. Er lachte laut auf, weil er sich nichts anderes als ein neues physisches Herz vorstellen konnte. Er hielt das für absolut lächerlich. Als wir an die Stelle kamen, wo sich unsere Wege trennten, fragte ich ihn, möchtest du wiedergeboren werden? Er sagte ja. Ich hatte noch nie eine Unterweisung im Evangelium bekommen. Ich war noch nie irgendwo gewesen, wo man einem beibringt, wie man in solchen Fällen vorzugehen hat. Und ich wusste nichts über Moslems und das war auch gut so, denn wenn ich etwas über sie gewusst hätte, glaube ich nicht, dass ich ihm gesagt hätte, was ich ihm gesagt habe. Ich sagte zu ihm, hör zu, heute Abend, wenn die Sonne um 6 Uhr untergeht, betest du in deiner Hütte zu Gott und bittest ihn, von Neuem geboren zu werden. Ich werde zur selben Zeit in meinem Zimmer dasselbe für dich beten. Am nächsten Vormittag trafen wir uns um 10 Uhr wieder zu unserer täglichen Besprechung. Ich schaute ihn an und sagte zu ihm, hast du gebetet? Er sagte, ja. Ich sagte, ist etwas geschehen? Er sagte, nein. Er war ganz realistisch. Wenn es nicht real ist, ist es gar nichts. Ich wunderte mich, doch der frag ihn, ob er im Namen Jesu gebetet hat. Ich fragte, hast du im Namen Jesu gebetet? Er verneinte. Ich kannst nur dann von Neuem geboren werden, wenn du im Namen Jesu betest. Bist du bereit, das zu tun? Er sagte, ja. Wir machten für diesen Abend wieder dasselbe aus. Du betest in deiner Hütte, ich in meinem Zimmer und wieder. Ich sah ihn an und sagte, du hast es. Er sagte, ja. Er wusste, dass er es hat. Das machte natürlich die Runde. Die Leute fragten mich, was ist mit Ali? Schließlich ließ mich der befehlshabende Offizier des Hospitals holen und fragte mich, was ist mit ihrem Freund Ali los? Ich sagte, er hat sich bekehrt. Ich muss sagen, dass er ein schottischer Presbyterianer war, der befehlshabenden Offizier sagte, wie man errettet wird. Er fragte mich, woran soll ich erkennen, ob ich errettet bin? Ich sagte, es gibt 2 Kennzeichen. Erstens, der Herr kennt die Seinen. Zweitens, jeder, der den Namen Christi anruft, wird sich, wenn er wende sich ab, von seiner Sünde. Glaubt mir, er musste das hören. Soweit ich weiß, wurde er nie errettet. Wie dem auch sei, ich will auf Folgendes hinaus. Ich ging, was mein Christsein betrifft, keine Kompromisse ein und bekam am Ende meiner 5,5 Jahre in der Armee die Bewertung beispielhaft. Wenn du ein echter Christ sein willst, muss dein Zeugnis unter den verschiedensten Umständen Bestand haben. Es reicht nicht aus, nur in der Gemeinde gut zu sein. Wenn du es urplötzlich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun bekommst, werden sie und du selbst herausfinden, ob du einen echten Glauben hast oder nicht. Werde nicht zornig, wenn Gott dich ganz plötzlich an einen ganz seltsamen Ort versetzt. Ich war auf einmal auch in diesem durch und durch muslimischen Land Sudan. Die britische Regierung, die damals den Sudan verwaltete, ließ keine Missionare ins Land, weil sie den Moslems keinen Anstoß geben wollte. Bevor ich den Ort verließ, taufte ich Ali noch im Swimmingpool des Hospitals. Gott hat seine Wege. Ich war einfach nur ein Stabsunteroffizier des medizinischen Korps. Niemand machte großes Aufheben wegen mir. Gott stellte mich dorthin und ich muss sagen, dass ich mir keine größere Begeisterung vorstellen kann als den Gedanken, dass ich der erste Mensch war, der jemals ein Mitglied jenes Stammes für den Herrn Jesus Christus gewonnen hat. Dennoch war es nicht gerade der Ort, den ich mir selbst ausgesucht hätte. Eines ist auch noch bemerkenswert. Als wir etwa ein Jahr später diesen Ort verließen, waren all meine Kameraden überglücklich, endlich dieses schreckliche Loch verlassen zu können. Ich war jedoch ausgesprochen traurig, weil ich mich inzwischen zu den Menschen dorthin gezogen fühlte. Wenn Gott mich darum gebeten hätte, wäre ich dort für den Rest meines Lebens geblieben. Ja, ich sagte sogar zu Gott, ich wolle dort bleiben. Ich erinnere mich noch an seine Antwort, ich habe einen anderen Ort und ein anderes Volk für dich. Und dann führte er mich nach Israel. Ich denke, niemand sollte den Juden dienen, der nicht zuvor bereit ist, den Moslems zu dienen. Wenn du als Engländer oder als Amerikaner die Deutschen nicht lieben kannst, dann rede nicht davon, dass du die Juden liebst. Die Deutschen sollen daran bitte keinen Anstoß nehmen, aber angesichts dessen, was im Holocaust geschah, denke ich, wir sollten uns selbst überprüfen, ist unsere Liebe sentimental oder ist sie real? Ist sie von Gott? Besteht sie den Test? Machen wir nun weiter mit unserer Liste mit den 7 Voraussetzungen, die Jesus als unser Hohepriester erfüllt. Die 3. Voraussetzung lautet, er muss unbefleckt sein. Sehen wir uns hierzu 2 Schriftstellen an. Die erste Stelle, 3. Mose 16,4, schildert, wie der Hohepriester am Sühnetag seine Kleidung anzog. Am Sühnetag trug er nicht seine herrliche Kleidung, die er sonst das ganze Jahr über trug. Er hatte einfach nur schlichte, leinene Kleidung an und ist somit ein Bild für Jesus, der seine Herrlichkeit ablegte, aber dennoch in seiner vollkommenen Gerechtigkeit war. Und auf folgende Art und Weise wird im Alten Testament symbolisch seine Gerechtigkeit dargestellt. Bitte beachtet, wie oft in der folgenden Bibelstelle das Wort Leinen vorkommt. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Wie oft kommt das Wort Leinen vor? 4-mal. Wisst ihr, wofür Leinen steht? Für Reinheit und Gerechtigkeit. Dann musste er seinem ganzen Körper im Wasser baden. Hier wird also auf alttestamentliche Art und Weise die absolute Reinheit und Gerechtigkeit Jesu dargestellt. Nicht so, wie er geboren wurde, sondern nach seinem irdischen Leben. Und als er an dem Punkt war, an dem er an das Kreuz ging, war seine Reinheit immer noch unangetastet. Die 2. Schriftstelle ist 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Beachte diese beiden Worte ohne Fehler und ohne Flecken. Ohne Fehler bedeutet von Natur aus heilig. Ohne Flecken bedeutet heilig, nachdem er 33,5 Jahre auf dieser Erde gelebt hatte. Er hatte von Anfang an keinen Makel und es kam während seines ganzen Lebens kein Makel dazu. Die 4. Voraussetzung, er war abgesondert von den Sündern. Wie ich es verstehe, wurde diese Absonderung vollzogen, weil die Sünder ihn ablehnten und er durch die Hand von Sündern ans Kreuz geschlagen wurde. Doch dadurch wurde er von den Sündern abgesondert. Ein Priester unter dem alten Bund musste sehr vorsichtig sein. Es gab viele Dinge, die er nicht berühren durfte. Er durfte keine Leiche berühren und auch viele, viele andere Dinge nicht. Er musste von allem abgesondert sein, das ihn verunreinigen könnte. Auf diese Art und Weise sorgte Gott durch die Tat von Sündern dafür, dass unser Hohepriester von den Sündern abgesondert wurde.